Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es ist schon jetzt der Satz ihrer Kanzlerschaft, den Angela Merkel am 31. August vergangenen Jahres auf ihrer Sommerpressekonferenz sagte.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Wir schaffen das. Drei Worte sollten den Deutschen Mut machen. Mut, tausende Männer, Frauen und Kinder willkommen zu heißen, die aus ihrer Heimat vor Krieg und Gewalt zu uns flohen. Aber Merkels berühmter Satz machte auch vielen Flüchtlingen Mut, denn es kamen immer mehr, die in dieser großen Zahl irgendwann dem Land zu schaffen machten. Und nachdem nun die Anschläge in Würzburg und Ansbach von zwei Flüchtlingen verübt wurden, wenn sie auch nicht in dem großen Andrang kamen, sondern schon länger hier waren, was würde die Kanzlerin nun sagen? Früher als geplant gab Angela Merkel heute wieder eine Sommerpressekonferenz und sie blieb ihrem Credo treu. Sabine Rau berichtet.
Gespannte Erwartung, aber natürlich schwört sie nicht ab von diesem Satz, den sie vor 11 Monaten genau an dieser Stelle gesagt hat. Denn ansonsten könnte sie auch gleich ihren Sessel im Kanzleramt räumen. Deswegen sagt sie ihn heute wieder, wenn auch mit der Einschränkung, leicht sei es nicht.
Aber ich bin heute wie damals davon überzeugt, dass wir es schaffen, unserer historischen Aufgabe, und dies ist eine historische Bewährungsaufgabe in Zeiten der Globalisierung, gerecht zu werden. Wir schaffen das und wir haben im Übrigen in den letzten 11 Monaten sehr, sehr viel bereits geschafft.
Merkel weiß genau, an dieser Frage wird ihre Kanzlerschaft gemessen werden. Und sie weiß auch, es ist höchste Zeit, dass sie sich äußert zu den Anschlägen von Würzburg und Ansbach, dass sie reagiert auf Beklommenheit und Angst, die sich im Land breit zu machen drohen.
Dass zwei Männer, die als Flüchtlinge zu uns gekommen waren, für die Taten von Würzburg und Ansbach verantwortlich sind, verhöhnt das Land, das sie aufgenommen hat. Es verhöhnt die Helfer, die Ehrenamtlichen, die sich so sehr um die Flüchtlinge gekümmert haben. Und es verhöhnt die vielen anderen Flüchtlinge, die wirklich Hilfe vor Gewalt und Krieg bei uns suchen.
Klare Worte, aber ein Patentrezept hat sie auch nicht. Ihr 9-Punkte-Maßnahmenkatalog von mehr Polizei bis schnellere Abschiebungen enthält nichts Neues im Umgang mit dieser sogenannten asymmetrischen Bedrohung. War es also ein Fehler, so viele Flüchtlinge unkontrolliert ins Land zu lassen? Merkel ist überzeugt.
Dass die Bundesrepublik Deutschland zu den wirtschaftlich stärksten Ländern gehört, nach wie vor ein sehr sicheres Land ist und dass wir auch in der Lage sind, gerade das Thema Sicherheit noch stärker in den Fokus zu rücken und trotzdem unseren freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat nicht zur Disposition zu stellen.
Und was ist mit denen, die jetzt erst recht gegen Flüchtlinge und Fremde hetzen, die bei der nächsten Wahl mit Wut im Bauch ihr Kreuz bei der AfD machen werden?
Deshalb werden wir durch Taten alles daran setzen, Menschen, die heute sich vielleicht nicht ausreichend verstanden fühlen, wieder zurückzugewinnen.
Menschen überzeugen, Wähler zurückholen, daran wird sie arbeiten müssen. Denn ihr Satz, wir schaffen das, ist bislang ein Versprechen, aber ein anspruchsvolles.
Und ich begrüße jetzt den Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch. Guten Abend, Herr Bartsch.
Guten Abend nach Hamburg.
Eine unbeirrte Willkommenskultur, Kanzlerin, haben wir heute erlebt. Ziehen Sie vor dieser Frau eigentlich den Hut?
Naja, den Hut ziehe ich nicht. Ich habe ja auch gar keinen auf. Wissen Sie, die ganze Pressekonferenz schien mir heute so, als wenn dort jemand war, der ein Jahr im Amt ist und Resümee zieht. Aber die Kanzlerin ist 11 Jahre im Amt und sie trägt für die Situation, die wir haben, außenpolitisch wie innenpolitisch Verantwortung. Und da ist es dann etwas einfach, auf Zukünftiges zu verweisen und einen 9-Punkte-Plan, der sehr, sehr vage ist, vorzulegen. Das war sehr, sehr wenig. Es war ein Stück weit ein Offenbarungseid.
Zu diesem 9-Punkte-Plan, den Sie jetzt ansprechen und kritisieren, gehört auch, dass Angela Merkel sich beispielsweise vorstellen kann, dass sie in einem großen Terroranschlag die Bundeswehr auch im Inland einsetzt. Das kritisieren Sie ja. Wie sieht denn eigentlich Ihr konkretes Sicherheitskonzept aus, wenn Sie die Soldaten in einem solchen Fall in den Kasernen lassen wollen?
Also, dass die Bundeswehr dort nicht zu suchen hat, das sagt erstmal unser Grundgesetz. Da gibt es höchstrichterliche Urteile. Und außerdem ist es schlicht so, dass, nehmen wir München, die Bundeswehr dort nichts hätte ausrichten können. Es waren dort genügend Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Das Entscheidende ist, dass diejenigen, die diese Aufgaben wahrnehmen müssen, nämlich die Polizisten, zahlmäßig und auch von der Ausrüstung dafür geeignet sind. Und das ist doch das eigentliche Problem. Seit 1998 ist bei der Polizei um 17.000 Personen reduziert worden. Die Ausstattung der Polizei ist mangelhaft. Über Jahre habe ich diesen Etat im Haushaltsausschuss mitbearbeitet. Und wir haben immer gesagt, mehr Polizei dringend notwendig und bessere Ausstattung. Aber nicht die Bundeswehr im Innern. Das ist der falsche Weg. Wir brauchen die Bundeswehr für andere Aufgaben und nicht für innere Einsätze.
Nun hat Herr Bartsch, Ihre Co-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht, zuletzt das, was wir heute immer wieder gehört haben, dass wir schaffen das, der Kanzlerin als zu leichtfertig bezeichnet. Der Staat müsse jetzt alles tun, damit sich die Menschen wieder sicherer fühlen, hat sie gesagt. Eigentlich genial, der Plan, so der AfD wieder Wähler wegzunehmen, oder?
Es geht doch überhaupt nicht darum, der AfD Wähler wegzunehmen. Diese tragischen Ereignisse sollten politisch sowieso gar nicht instrumentalisiert werden. Aber eines ist doch Fakt. Vor einem Jahr hat Angela Merkel diesen Satz gesagt. Der ist im Übrigen in dem Fall wirklich alternativlos. Sie hätte ja nicht sagen können, wir schaffen das nicht. Aber was eben fehlt, ist erstens ein sozialer Aufbruch in unserem eigenen Land. Und dann ist es leider so, dass der Satz, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen, zu einer Phrase geworden ist. Wer weiterhin Waffen in alle Welt schickt und auch Soldaten in viele Länder, der darf sich nicht wundern, dass Menschen zu uns kommen.
Herr Bartsch,
wenn nichts gemacht
Herr Bartsch,
wird, die Weltwirtschaftsordnung
Sie.
Zu verändern.
Herr Bartsch,
aber das ist der Punkt, den Frau Merkel völlig außen vor lässt.
Ich weiß,
das ist aber ein entscheidender.
Die Position kenne ich von Ihnen. Ich sprach Sie aber auf Sarah Wagenknecht an, die ja auch einen Trick angewandt hat, den wir zum Beispiel von der AfD kennen, nämlich was Populistisches rauszuholen und dann wieder zurückzuholen. Warum sagen Sie nichts dazu?
Ich sage da gerne was zu. Ich habe da mit Sarah auch drüber gesprochen. Sie hat am Montag dort eine Presseerklärung abgegeben, die missverständlich war. Die hat sie am nächsten Tag korrigiert. Und klar ist und bleibt, wir kritisieren Angela Merkel von links, weil von dort ist Kritik A notwendig und B gibt es von uns entsprechende Vorschläge, wie man das wirklich anders gestalten kann und muss, um sowohl in Sicherheitsfragen, aber insbesondere auch in den sozialen Fragen, die damit eng zusammenhängen, ein anderes Politikkonzept durchzusetzen.
Jetzt weichen Sie wieder aus. Sie und Sarah Wagenknecht sind einst gewählt worden, um die Partei zu einen. Und das klappt doch das klappt überhaupt nicht. Warum sagen Sie nicht, es reicht? Weil Sie keine bessere Alternative zu ihr haben? Sie provoziert doch andauernd.
Wissen Sie, ich kann nur festhalten, dass wir jetzt seit fast einem Jahr im Amt sind, dass wir geschlossen dastehen, dass die Linke die Oppositionsführerschaft ausfüllt und dass wir auch in den bundesweiten Umfragen stabil sind. Dass es hin und wieder auch unterschiedliche Sichten gibt, das ist keine Überraschung. Es wäre ja kurios, wenn Sarah Wagenknecht und ich immer die gleichen Ansichten hätten. Aber eins ist klar, bei diesen wirklich mörderischen Akten, sowohl die Amokläufe als auch der islamistische Anschlag, ist eines ganz klar. Unsere Haltung muss sein, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Es darf nicht zu einem Überwachungsstaat kommen. Und da ist auch Diskussion notwendig. Wenn jemand eine Äußerung macht und sie danach korrigiert, dann ist das wahrhaftig nicht AfD. Und ich wirklich verbiete mir, Sarah Wagenknecht mit der AfD gleichzusetzen.
Vielen Dank für die Aussagen, das Gespräch, Dietmar Bartsch.
Gerne.
Und dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Kanzlerin ergriff heute in der Flüchtlingspolitik selbst die Flucht, und zwar nach vorn. Ein Kommentar von Oliver Kör vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Nach all dem lauten Geschrei der vergangenen Tage und den Rufen nach neuen Gesetzen und sofortigem Handeln, da sind die unaufgeregten Worte der Kanzlerin ganz wohltuend. Nach dem Motto, solange Angela Merkel in ihrer spröden, etwas hölzernen und betulichen Art sagt, keine Panik, solange gibt's auch keinen Grund zur Panik. Dass Merkel jetzt ganz aus sich herausgeht und in einer großen Geste dem Terrorismus den Krieg erklärt, das hatte niemand ernsthaft erwartet. Erwarten kann man von einer Kanzlerin, dass sie die Sorgen und Ängste der Menschen auf- und ernst nimmt. Und das hat sie getan. Dann allerdings ist sie sich selbst untreu geworden. Sie predigt kein Aktionismus und kommt eine Sekunde später mit einem albernen 9-Punkte-Plan um die Ecke. Nicht, weil die Punkte falsch wären, sondern weil da so gut wie nichts Neues drinsteht. Waffenhandel einschränken, mehr Zusammenarbeit der Geheimdienste, mehr Geld und Personal für die Polizei. Alles gut, alles richtig, aber eben alles schon bekannt. Selbst der Bundeswehreinsatz im Inland, so wie Merkel ihn beschreibt, als gemeinsame Übung mit der Polizei, abgestimmt mit der SPD und beschlossen. Der 9-Punkte-Plan ist ein Ablenkungsmanöver. Er soll davon ablenken, dass die Politik einigermaßen machtlos ist gegen Einzeltäter, die mit einem LKW, einer Axt oder einer Bombe morden wollen. Diese Erkenntnis kann man den Menschen zumuten. Deswegen erwarte ich von einer Kanzlerin, dass sie klar sagt, es wird keine absolute Sicherheit geben. Es wird vermutlich weitere Anschläge auch in Deutschland geben. Wir, die Regierung, versuchen das zu verhindern, aber ausschließen kann ich es nicht. Das, gelassen vorgetragen im Merkel-Duktus, beruhigt vielleicht nicht so sehr, aber es wäre wenigstens ehrlich.
Oliver Körr kommentierte. Dass Angela Merkel heute, also eigentlich mitten in ihrem Urlaub, vor die Presse trat, war auch dem Umstand geschuldet, dass die Anschläge der vergangenen Woche so viele tief beunruhigt haben. Plötzlich passiert das Unfassbare direkt vor der eigenen Tür. Und plötzlich wird deutlich, wie schwer es den Behörden offenbar fällt, potenzielle Attentäter zu enttarnen. Genau das hat die Polizei gestern in Hildesheim versucht. 400 zum Teil schwer bewaffnete Beamte stürmten die Räume des Vereins Deutschsprachiger Islamkreis. Der Verdacht, Salafisten, also radikale Islamisten, sollen hier mitten in Niedersachsen Muslime für den Dschihad, den Heiligen Krieg, angeworben und nach Syrien geschickt haben. Angelika Henkel.
Es geht ganz schnell, das Spezialeinsatzkommando direkt vor der Tür. Beamte durchsuchen die Räume des deutschsprachigen Islamkreises Hildesheim, dazu 8 Privatwohnungen. Das Ziel, Beweismittel sichern, um den Verein später verbieten zu können.
Es ist, wie man so schön sagt, ein Hotspot der Salafisten-Szene. Dort treffen sich viele Radikale oder solche, die wir dafür halten müssen, nicht nur aus Niedersachsen, auch aus dem Bundesgebiet. Dort wird radikalisiert, dort werden Ausreisen, jedenfalls vermuten wir das, in den Dschihad vorbereitet.
Die Polizeiaktion mitten in der Hildesheimer Nordstadt. Erst vor wenigen Tagen fragten wir 100 Meter weiter Menschen, die wir an der Kirche treffen, nach ihren Eindrücken. Tür an Tür mit den Salafisten.
Also selber Muslimin, da hat man selbst Angst hier. So. Weiß ich nicht, wie ist das hier so Christen hier so. Für mich ist, da ist richtige, schreckliche Sache ist das. Weil sie haben ja so, sie verstehen keine Demokratie, sie verstehen überhaupt nicht. Sie sind blind.
Also ich nehme die Leute als Idioten, weil ich bin selber Muslim, ich bin Türkin. Aber die Leute, die wäschen von unseren Kindern die Köpfe. Und das mag ich schon alleine nicht.
Selbstbewusst sollen die Salafisten auftreten. Im Straßenbild werden sie immer sichtbarer. Die Kirchengemeinde pflegt mit den beiden anderen Moscheen einen guten Austausch, auch bei kritischen Fragen. Bei den Salafisten aber sei das wenig fruchtbar gewesen.
Und die sagen, also wir wissen ja gar nicht, wer bei uns alles ist und wer was sagt. Das können wir gar nicht kontrollieren. Wir machen das alle ehrenamtlich. Wir sind nur zuständig für das Gebet. Es gibt keine klare Distanzierung, sondern eher sowas wie, wir wissen nicht, wir können auch nichts dafür, wir haben damit nichts zu tun. Ja.
Regelmäßig gibt es hier mehrtägige Seminare. Und regelmäßig ist hier ein Prediger aus Nordrhein-Westfalen zu Gast. Seine Videos inszeniert er Hollywood-ähnlich. Er erreicht ein großes Publikum. Er nennt sich Sheikh Abu Wallah. Seine Masche, nie zeigt er sein Gesicht. Er setzt sich gern mysteriös als Gelehrter vor Schülern in Szene. Jüngst betonte er in einem Internetvideo, jeder Muslim müsse die sogenannte Hijra antreten. In salafistischen Kreisen bedeutet das die Auswanderung aus dem Land der Ungläubigen, der Kuffer, also Deutschland.
Die Hijra zu machen ist Pflicht für jeden Muslim, dass er das Land des Kuffer verlässt und zu dem Land des Islam geht.
Ist das ein direkter Aufruf, sich dem IS anzuschließen? Auf unsere Anfragen reagieren weder Abu Wallah noch der Hildesheimer Verein. Die Hausdurchsuchung in Hildesheim waren Anwohner gestern Abend erst einmal erleichtert. Das Innenministerium allerdings drosselte heute bereits die Erwartungen an den Einsatz. Eine Zeitung hatte im Vorfeld über die Polizeiaktion berichtet, sie damit quasi angekündigt. Der Verein war so möglicherweise gewarnt, konnte vielleicht Beweismaterial wegschaffen.
Und wir bleiben beim Thema. Bei den mutmaßlich islamistischen Anschlägen von Ansbach und Würzburg verdichten sich offenbar die Hinweise auf mögliche Hintermänner. Damit beginnen die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Der Täter, der bei Würzburg mehrere Menschen in einem Zug angegriffen hat, soll offenbar kurz zuvor Kontakt zu einer Person im Nahen Osten gehabt haben. Das berichtet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf Ermittlerkreise. Genaueres sei noch nicht bekannt. Eine ähnliche Verbindung prüfen die Behörden bereits im Fall Ansbach. Der Todesschütze von München war offenbar rechtsextremistisch eingestellt. Die Behörden sehen aber bislang keinen Hinweis, dass er Teil eines Netzwerks war. Die türkische Regierung hat Deutschland aufgefordert, Anhänger der Gülen-Bewegung auszuliefern. Außenminister Çavuşoğlu sagte, einige Staatsanwälte und Richter, die dem Geistlichen nahestanden, seien nach dem gescheiterten Putschversuch nach Deutschland geflohen. Die Regierung macht Gülen und dessen Anhänger für den Aufstand verantwortlich. Bundeskanzlerin Merkel reagierte zurückhaltend, man werde den rechtsstaatlichen Prinzipien folgen. Die EU-Kommission hat im Rahmen des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei weitere 1,4 Milliarden Euro für syrische Flüchtlinge freigegeben. Damit stehen nun gut 2,1 der vereinbarten 3 Milliarden Euro bereit. Erstmals gehen Hilfen nicht nur an Nichtregierungsorganisationen, sondern auch direkt an türkische Ministerien. Das Geld soll unter anderem in Bildung, medizinische Versorgung und die Infrastruktur von Gemeinden fließen. Frankreich und Großbritannien haben das syrische Assad-Regime und seinen Verbündeten Russland aufgerufen, die Belagerung der Stadt Aleppo zu beenden. Die Bombardierungen seien katastrophal für die Bevölkerung. Die syrische Armee bereitet sich offenbar darauf vor, die Stadt vollständig einzunehmen. Wie es hieß, sollen 3 Korridore für Zivilisten eingerichtet werden, sowie 1 Korridor für Kämpfer, die sich ergeben wollen. Im Krieg in Syrien sind in den vergangenen 5 Jahren bereits Hunderttausende Menschen ums Leben gekommen. Auf dem Parteitag der US-Demokraten hat sich Präsident Obama demonstrativ hinter Hillary Clinton gestellt. Noch nie sei jemand für das Präsidentenamt so qualifiziert gewesen wie die frühere Außenministerin. Zugleich griff Obama den republikanischen Kandidaten Trump an. Dieser wolle gewinnen, indem er Angst schüre. Lösungen für drängende Probleme habe er keine, so der Präsident. Clinton will ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin in der Nacht offiziell annehmen.
Da steht er, der Christus, breitet gütig die Arme aus und schaut hinab auf Rio de Janeiro mit buchstäblich versteinerter Miene. Und wenn er denn könnte, er würde wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen angesichts der Gewalt, die sich unten abspielt. Denn in Rio, wo sich ab kommender Woche tausende Athleten zu den Olympischen Spielen treffen, wird Tag für Tag gemordet. Rivalisierende Banden kämpfen um die Macht in den Armenvierteln, Polizisten und Straßengangs liefern sich einen blutigen Krieg. Auf der Grafik hinter mir haben die Kollegen von BR Data die Verbrechen dargestellt, bei denen Menschen allein im vergangenen Jahr ums Leben kamen. Jeder Punkt steht für einen Mord, einen Raubüberfall mit Todesfolge, das Opfer einer Schießerei. Über Tod und Spiele berichtet Michael Stocks.
Der Complexo Alemão, eine der größten Favelas im Norden von Rio und eine der gefährlichsten. Schießereien sind hier an der Tagesordnung zwischen Polizei und Banden, Drogengangs und den Kommandos, die das Stadtviertel beherrschen und den Alltag oft zum Erliegen bringen. Fast 100.000 Bewohner, die in diesen kriegsähnlichen Zuständen leben und die sich hier immer wieder vor den Schusswechseln in Sicherheit bringen müssen. Und trotzdem sind es meist sie, unbeteiligte Bürger, die zu Opfern werden. Ihr Sohn wurde von einem Querschläger getroffen, abgefeuert von der Polizei oder Kriminellen. Sie weiß es nicht. Mein Sohn gehörte zu keiner Bande und er war unbewaffnet. Am Rande von Chacaré, einer anderen Favela, haben wir uns mit dem Gründer der Initiative Rio de Paz verabredet. Antonio Costa kennt die Sicherheitslage von Rio bestens und beklagt die wachsende Gewalt gerade hier in den Slums. Wenn man in die Südzone von Rio geht, in die Edelviertel sozusagen, dann kann man sagen, da ist die Kriminalität nicht viel größer als in vielen europäischen Städten. Aber in den Armenvierteln im Norden, da ist die Situation sehr chaotisch und es wird schlimmer. In Rio kommt nicht die Mittelklasse ums Leben, es sind nicht sie, die leiden, es sind die Armen. Mehr als 2000 Menschen sind in diesem Jahr, so das Institut für öffentliche Sicherheit, in Rio durch Gewalt ums Leben gekommen. Drogengangs kämpfen um die Vorherrschaft in ihren Stadtteilen und die Stadt hat kein Konzept dagegen. Es geht um sehr viel Geld bei der Kriminalität in Rio. Die steigt an, die Jugend konsumiert immer mehr Drogen und es fehlen politische Entscheidungen, dies zu bekämpfen und auch um die Polizei zu reformieren. Denn sie ist ein Teil des Problems, weil viele Polizisten korrupt sind. Auch deshalb sind viele Versuche gescheitert, mit viel Polizeipräsenz Favelas zu befrieden. Und die erfahren während Olympia auch keinen besonderen Schutz. Die Armee wird dort nur 6 Regionen sichern, durch die sogenannten Olympischen Straßen hindurchführen. Die gleichen Maßnahmen wie bei früheren Sportveranstaltungen, aber nichts mehr. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty hat Anfang des Monats eine Handy-App namens Fogo Cruzado, Kreuzfeuer, vorgestellt. Sie dokumentiert durch die Hilfe von Augenzeugen Schusswechsel. 265 Schießereien wurden in der ersten Woche registriert. Diese App hilft zu erkennen, welche Gebiete von Rio betroffen sind, wo gerade die Leiden am größten sind, wo Menschen ums Leben kommen. Es ist ein wertvoller Service von Amnesty, damit die Gesellschaft erkennt, was sich hier abspielt. Proteste auch von Polizisten wegen der zunehmenden Gewalt. Mehr als 60 sind bereits ums Leben gekommen. Es fehlt an Ausrüstung. Monatelang wurden keine Gehälter bezahlt. Rio im Finanznotstand. Doch jetzt während der Spiele sorgen 88.000 Sicherheitskräfte für bestmöglichen Schutz. Überall an den Sportstätten und touristischen Regionen.
Und noch mehr Informationen zur Gewalt in Rio und eine ausführliche Recherche der Kollegen von BR Data finden Sie auf tagesschau.de. Als Pierre de Coubertin im Jahre 1894 das Internationale Olympische Komitee gründete, da tat er dies auch in dem festen Glauben, mit den Spielen einen Beitrag für Frieden und Völkerverständigung zu leisten. Statt sich auf Schlachtfeldern zu begegnen, sollten sich die Nationen in der Sportarena messen. Coubertin wird nichts geahnt haben von den heutigen Kriegen und den Millionen Menschen auf der Flucht. Aber bis heute träumen Sportler seinen Traum vom friedlichen Spielen. Besonders wohl das knappe Dutzend Athleten, das in Rio für kein Land an den Start geht, sondern unter der olympischen Flagge als Team der Flüchtlinge. Einige davon haben in Kenia trainiert. Von dort berichtet Shafah Larai.
Sie haben es geschafft, sie dürfen nach Rio. Es ist ein ganz besonderes Team, denn sie alle sind Flüchtlinge. So wie Rose Natike Lokonyen. Sie könne ihr Glück kaum fassen, sagt sie. Vor Aufregung habe sie kaum geschlafen. Ich bin noch nie in meinem Leben gereist. Ich bin sehr glücklich, denn jetzt fliege ich sogar auf einen anderen Kontinent. Vor einigen Monaten beim Training. Rose Disziplin ist der 800-Meter-Lauf. Es ist unglaublich, aber sie hat vor einem Jahr zum ersten Mal in ihrem Leben an einem Laufwettbewerb teilgenommen. Letztes Jahr haben sie im Flüchtlingslager einen Wettkampf veranstaltet, ein 10-Kilometer-Rennen. Ich habe den 2. Platz gemacht, dabei hatte ich noch nie zuvor trainiert. Für die 23-Jährige war es der Anfang eines neuen Lebens. Rose kommt aus dem Südsudan. Ihr Heimatland befindet sich seit Jahren im Bürgerkrieg. Regierungs- und Rebellengruppen kämpfen um die Macht. Die Bevölkerung wird tyrannisiert, gerät immer wieder zwischen die Fronten. Zehntausende Menschen sind bereits bei den Kämpfen getötet worden. Etwa 2,5 Millionen weitere mussten fliehen. Viele von ihnen kommen hierher, in das Flüchtlingslager Kakuma, ins Nachbarland Kenia. So war das auch bei Rose. Das Leben ist elend und meist ohne Hoffnung auf Besserung. Deshalb war es wie ein kleines Wunder, dass Rose und die anderen ausgerechnet dort entdeckt wurden. Entdeckt von Thekla Larup. Sie war einst selbst Spitzensportlerin und holte einige Talente aus dem Flüchtlings- ins Trainingscamp. Ich komme selbst aus einer Konfliktregion. Als ich berühmt wurde, dachte ich, ich will etwas zurückgeben und gründete dieses Trainingslager für Flüchtlinge. Es gibt etwas Unterstützung von der kenianischen Regierung und vom UN-Flüchtlingshilfswerk. Aber viel Geld ist es nicht. Deshalb muss jeder mit anpacken. Starallüren hat hier jedenfalls niemand. Eher manchmal Heimweh. Ich bin die älteste Tochter in meiner Familie. Meine jüngeren Geschwister sind jetzt alleine im Flüchtlingslager. Ich hoffe, dass es ihnen gut geht und dass sie zur Schule gehen. Rose und 4 andere haben es geschafft, die Anforderungen für Olympia zu erfüllen. Doch für sie geht es um viel mehr als nur um einen Wettbewerb. Ein Flüchtling zu sein muss nicht bedeuten, dass du für immer ein Flüchtling bleiben musst. Das kann sich ändern. Wir zeigen jetzt, dass auch Flüchtlinge alles erreichen können. Sie würden die Hoffnungen und Träume von Tausenden von Flüchtlingen mitnehmen, sagt Rose. Die Hoffnung, auf ein gleichberechtigtes Leben, auf eine faire Chance.
Und wir kommen noch mal nach Deutschland, wo sich der Sommer auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Denn viele Unternehmen stellen in der Urlaubszeit kaum neue Leute ein. Noch einmal Thorsten Schröder.
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli leicht gestiegen. Grund dafür ist die übliche Sommerflaute. Dennoch waren in diesem Monat so wenige Menschen arbeitslos gemeldet wie in keinem Juli der vergangenen 25 Jahre. Insgesamt waren es 2.661.000 Erwerbslose. Das sind 47.000 mehr als im Juni, aber 112.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote stieg auf 6,0%. Der Abgasskandal lässt die Gewinne bei Volkswagen weiter schrumpfen. Das Konzernergebnis brach in der Halbjahresbilanz um mehr als ein Drittel ein. Die drohenden Strafzahlungen in den USA zwingen den Konzern dazu, mehr Geld zurückzulegen. Die Verkaufszahlen gehen allerdings wieder nach oben. In der ersten Jahreshälfte hat der Konzern weltweit knapp 5,2 Millionen Fahrzeuge verkauft. Das sind mehr als im Vorjahreszeitraum. Zur Börse. Der Dow Jones schloss in New York bei 18.456 Punkten. Der deutsche Aktienindex DAX sank auf 10.275. Ein Gewinner des heutigen Tages war der Sportartikelhersteller Adidas. Mehr von Markus Görner.
Einer der Treiber im deutschen Aktienindex verdient sein Geld mit Sport, Adidas. Und das Traditionsunternehmen aus Herzogenaurach verdient bestens. In Jahren wie diesen mit Großereignissen wie Fußball, EM und Olympia läuft es meist gut. Der Umsatz legt im zweiten Quartal auf 4,4 Milliarden Euro zu. Die Gewinnprognose für das gesamte Jahr klingt noch besser. Zwischen 35% und 39% sollen es mehr sein. Dies wirkt sich auch auf die Aktie aus. Plus 2,5% auf nunmehr 144,10 Euro. Adidas setzt zum Sprint an. Der Höhenflug hält schon seit langem an. Seit Jahresbeginn stieg die Aktie von Adidas um insgesamt 60%. Damit hinterlässt der scheidende Firmenchef Herbert Heiner seinem Nachfolger ziemlich große Sportschuhe und ein gut aufgestelltes Haus.
Am zweiten Tag seiner Polenreise hat Papst Franziskus das Land aufgerufen, sich international nicht abzuschotten. Er thematisierte damit die Haltung der polnischen Regierung, keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen zu wollen. In Krakau fuhr Franziskus mit einer Straßenbahn zum Gelände des Weltjugendtages. Dabei wurde er von zahlreichen Menschen am Straßenrand bejubelt. Der Weltjugendtag läuft noch bis Sonntag.
Bleibt zum Ende der Sendung noch ganz schnell der Blick aufs Wetter und den wagt Claudia Kleinert mit hoffentlich guten Aussichten.
Oh Karin, das würde ich gerne, aber so richtig gut sind die nicht. Das heißt für den Norden, es bleibt wechselhaft, im Süden wird es heiß, aber auch da sind Schauer und Gewitter möglich. Liegt ganz einfach an der Lage, die Luft kommt aus Westen bzw. Südwesten, von dort kommt auch immer wieder feuchte Luft. Zusätzlich in den Norden und Westen aber auch etwas kühlere Luft. Der Süden dagegen bekommt richtige Hitze, da wird es dann aber auch schnell schwül heiß mit bis zu 30, 32 Grad. Weiter nach Norden sind es dagegen so 23 Grad Maximum, aber auch da kann es immer mal wieder nass werden. Das bedeutet jetzt in der Nacht zum Teil noch Schauer und Gewitter. Beckum in Nordrhein-Westfalen, letzte Stunde 28 Liter pro Quadratmeter. Da sind noch so ein paar ziemlich giftige Zellen unterwegs. Die ziehen dann aber weiter nach Osten, dann gibt es eine Wetterberuhigung, bevor gegen morgen früh dann schon wieder neue Schauer aus Westen kommen. Auch in Bayern wird es ab und zu nass, da wo es geregnet hat, bildet sich Nebel und den gibt es zum Teil auch schon. Die Temperaturen liegen morgen früh bei 13 bis 17 Grad. Morgen Vormittag viele Wolken, vor allem nach Norden und Nordosten hin gibt es noch Schauer und Gewitter, die dann aber wirklich verschwinden und abziehen. Einzelne Regengüsse sind sonst schon unterwegs. Im Laufe des Nachmittags lockert es ein bisschen auf, weil die Luft aber so feucht ist, brodelt es dann direkt wieder. Es gibt neue Schauer, dann am freundlichsten im Südosten Bayerns, auch zwischendrin sonst immer wieder sonnige Abschnitte, im Norden und Westen halt häufiger mal nass zwischendrin. Die Temperaturen steigen in den trockenen Abschnitten im Norden auf 22 bis 26 Grad. Im Südwesten werden es sogar bis zu 29 Grad sein, das alles bei schwachem bis mäßigem Wind aus südwestlichen Richtungen. Und der Samstag bringt dann dem Süden viel Sonne und bis zu 32 Grad. Von Norden und Westen kommen immer wieder einzelne Schauer rein. Am Sonntag dann im Süden aber auch die heftigsten Schauer und Gewitter. Sonst meist Temperaturen im Norden und Westen 21 bis 23 Grad. Und es wird auch die nächsten Tage immer wieder mal nass werden.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und damit verabschieden wir uns hier im ersten Folgen jetzt Kabarett und Comedy. Erst Matthias Riechling, dann Dieter Nuhr. Im Nachtmagazin erwartet Sie Gabi Bauer heute um Mitternacht. Und die Tagesthemen sind morgen wieder für Sie da, dann um 21.45 Uhr, wie immer freitags. Bis dann.